Aktuell spielt Angst in der Politik eine ganz große Rolle, Angst in der Gesellschaft. Es sind Abstiegsängste, es ist Angst vor dem Krieg, Angst vor eben auch dem Klimawandel, ist durchaus ja ein Thema. Oder auch Angst vor Veränderungen.
Warum ist Veränderung so schwierig? Kommen wir noch
Weil wir immer Angst davor haben.
Weil wir immer Angst davor haben. Aber warum?
Ja, warum?
Und dann kommt das Gehirn zum Tragen.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht und ich bin einer der beiden Vorstände der Heinrich-Böll-Stiftung. Und heute ist bei mir Maren Urner. Herzlich willkommen.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, Sie hier zu haben. Radikal emotional. Warum wir weniger Herz und mehr Hirn brauchen. Das ist eines der Bücher, das mich auf Sie aufmerksam gemacht hat. Und als Neurowissenschaftlerin analysieren Sie darin auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, wie Gefühle Politik machen. Sie sind überzeugt, dass wir fast alles ändern müssen, wenn wir Menschen eine lebenswerte Zukunft auf diesem Planeten haben wollen. Seit September 2024 sind Sie Professorin für nachhaltige Transformation an der FH Münster und leiten dort den Masterstudiengang Nachhaltige Transformationsgestaltung. Damit sind wir schon beim Thema. Denn das, was mich bei Ihnen vor allen Dingen interessiert hat, war die Frage von Emotionen und Kommunikation und Sprache. Und das Thema Transformation, der Begriff Transformation, begleitet uns hier in der Heinrich-Böll-Stiftung ja die ganze Zeit. Wir arbeiten da ziemlich viel zu. Und immer wieder kommen wir so zu dem Punkt, dieses Wort Transformation, das versteht kein Mensch. Wenn, noch besser, wenn wir dann sagen, sozial-ökologische Transformation oder es gar im grünen Impetus abkürzen, dann nennt man das nämlich Sylt. Haben Sie da kein Problem damit, dass Sie in Ihrer Berufsbeschreibung so ein sperriges Wort haben? Kommt das überhaupt an?
Ja und nein. Also die Frage ist ja, wen erreiche ich auf welchem Wege? Also ich mache ganz gerne manchmal den Spruch, also noch ist die Professur ja jung bei mir angesiedelt, aber macht dann den Spruch und sagt, naja, meine neue Professur, nachhaltige Transformation, hat das große Ziel erreicht, zwei Unwörter zusammenzupacken. Also das muss man auch erstmal schaffen. Weil Nachhaltigkeit, und vor der Transformation haben wir alle über Nachhaltigkeit geredet, ne? Die war ja dann auch komplett durch und kann man auch niemanden mehr mit unterm Ofen oder hinterm Ofen hervorlocken. Dann kam die Transformation und jetzt beides zusammengepackt. Also ne, das ist ja schon, schreit
eine
ja
Zumutung
schon.
Richtig, ne?
Das schreit ja schon nach Kommentaren. Und natürlich werden mir nicht die Menschen, um es jetzt mal ganz platt und allgemein zu formulieren, auf der Straße jetzt irgendwie erreichen und sagen, ja, wir brauchen jetzt ganz viel mehr nachhaltige Transformationen, die irgendwie die letzten Jahre Krisen gebeutelt und so weiter und so fort. Dann sagen, ja, danke und weiter. So ein bisschen wie wenn man ihnen so einen Flyer in die Hand drücken will und sie sollen noch irgendwo spenden. Für die Menschen, die sich aber auf den Weg machen und sagen, okay, wie können wir denn nachhaltige Transformation oder Sylt gestalten, die kennen diese Begrifflichkeiten natürlich aus anderen Kontexten und die sind auch anders damit vertraut und wissen, okay, es geht nicht darum, dass ich jetzt darüber beziehungsweise mit diesen Wörtern Transformationen gestalten werde, sondern hier versammeln sich Menschen, die zusammenkommen wollen, um dann hoffentlich kommunikativ etwas Besseres daraus abzuleiten, was das dann konkret für wen, wann, wie, wo bedeuten kann, um diese Transformation real werden zu lassen.
Gut, dann versuchen wir das mal als Zweiergruppe und steigen da heute ein. Vielen Dank, dass Sie uns da einmal mitnehmen. Und ja, Sie haben auch Stichworte mitgebracht, wie wir das hier immer machen bei Pick Your Battles. Ziehen wir aus dieser Glasschale dann jeweils ein Stichwort und reden 6 Minuten darüber. Ich mache hier diesen Wecker an, da wird dann 6 Minuten angezeigt und die Zeit läuft, sobald es losgeht. Und dann kommen wir darüber kontrovers ins Gespräch.
Sehr gut.
Dann werde ich hier mal einmal ein bisschen...
Die sind mischen. Jetzt nicht sortiert.
Das ja? ist jetzt nicht sortiert. Wir haben also keine Ahnung, was wir als erstes miteinander diskutieren. Und das erste ist schon ein starker Einstieg, nämlich das Gehirn.
Ja, passt ja.
Wo wir bei den Neurowissenschaften sind. Das Gehirn haben Sie mitgebracht. Ich bin gespannt, was Sie uns dazu erzählen zu haben. Vor allen Dingen, wenn wir darüber nachdenken, was hat Gehirn eigentlich mit Politik oder auch grüner Politik zu tun?
Naja, also ich sage immer gerne, das Hirn ist das faszinierendste, für mich persönlich, das faszinierendste, kurze Pause, und frustrierendste Organ, was wir als Menschen haben. Und was meine ich damit? Also ich finde es unfassbar faszinierend. Wir haben so im Schnitt 86, 87 Milliarden Neuronen, also Nervenzellen da oben in unserem Kopf. Das ist eine Zahl, die können wir uns sehr schwer vorstellen, weil unser Gehirn das nicht besonders gut kann. Aber es ist einfach sehr viel. Mhm. Und die sind dann auch noch alle miteinander irgendwie verdrahtet. Also es gibt noch mal viel mehr Verbindungsstellen, wie dann das Gehirn miteinander oder in sich sozusagen kommuniziert. Und daraus ergibt sich natürlich eine schier unendliche Möglichkeit, wie unterschiedlich Menschen sein können, trotz der, ich sag mal, groben allgemeinen anatomischen Struktur, die wir alle, wenn wir jetzt unsere Gehirne scannen würden und uns in die MRT-Röhre legen und dann schauen, wie sieht das Gehirn da aus, schon eine gewisse Ähnlichkeit da ist. Warum ist es das Frustrierendste? Naja, da kommen wir vielleicht direkt zum Kern und sicherlich vielleicht auch bei dem einen oder anderen Begriff gleich nochmal mehr zu, weil wir eben sehr schlecht darin sind, komplexe, und jetzt greife ich dann auch die Brücke zu, in Klammern grünen Politik, auf, komplexe Entscheidungen bzw. komplexe Zusammenhänge zu verstehen und dann gute, im Sinne von unser Überleben eigentlich fördernd, Entscheidungen zu treffen. Und nehmen wir mal das große Beispiel des Klimanotfalls, also sprich, wir leben in einer Welt, die wir gerade, oder wir leben in einer Welt oder auf einem Planeten, deren Grundlagen unsere eigene Lebenserhaltung gerade massiv bedroht ist durch unser eigenes Verhalten und das unserer Vorfahren.
Nee.
Das ist ziemlich irre. Also in der Psychologie würden wir sagen, das ist selbstzerstörerisch. Das ist die Definition von irre. Ja, wir sägen, manche sagen ja, ne, wir sägen den eigenen Ast ab und so weiter und so fort. Deshalb frustrierend. Warum ist das so? Und da versuche ich halt immer mit dieser Neuroperspektive oder Neurobrille oder Kontaktlinsen, ich habe keine Brille, aber Kontaktlinsen, drauf zu gucken und zu sagen, na ja, wie kann das denn sein? Naja, die Komplexität ist schwierig. Sprich, wenn wir nicht direkt eine Kausalität, also Ursache-Wirkung sehen können, wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Hand dieses Glas Wasser, sehen wir, okay, der Tisch würde nass werden, ist völlig klar. Ja, das können wir einfach nachvollziehen. Wenn es aber komplexer wird, also sprich CO2, erstmal kann ich das nicht sehen, nicht so richtig wahrnehmen, spüren und dann irgendwie in der Atmosphäre, das ist auch alles schon viel zu kompliziert eigentlich für unser kleines Hirn da oben im Kopf. Und dann auch noch mit unserem eigenen Verhalten langfristig in Verbindung zu bringen, sind wir quasi raus.
Aber der Mensch ist ja trotzdem ein sehr intelligentes Wesen und mittlerweile, so sage ich mal, nach einigen Jahrzehnten Klimawissenschaft und auch Berichterstattung, ist ja doch eigentlich jedem klar, wie es läuft. Und trotzdem,
das Faktenwissen ist da, klar.
Ist es schwierig mit dem Gehirn. Und trotzdem gibt es sozusagen Reaktionen im Gehirn, die sagen, also mit mir nicht, mich habt ihr noch nicht. Also was passiert da?
Weil wir es nicht spüren. Und da sind wir jetzt bei der Emotion, was wir eben ja auch schon ganz, ganz kurz so ein bisschen hatten und Gehirn und Politik. Wann ändern Menschen ihr Verhalten? Nicht, wenn ihnen jemand sagt, 2 und 2 ist nicht 5, sondern 4, sondern wenn sie spüren, 2 und 2 ist 4 und nicht 5. Sprich, nur wenn wir etwas mit dem eigenen, wie wir auch so schön sagen, Körper begreifen, die deutsche Sprache ist da immer ganz gut selbsterklärend eigentlich, also begreifen oder erleben, dann ändern Menschen ihr Verhalten. Und das ist das Problem bei dieser Komplexität, was ich eben meinte. Wenn ich jetzt einen CO2-intensiven Lebensstil habe, dann spüre ich nicht direkt, dass es mir dadurch schlechter geht. Das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Thema Ernährung. Wenn ich jetzt was esse, was offensichtlich vergiftet ist, ja, also ich nehme es zu mir und kriege danach einen Magen-Darm-Infekt oder was auch immer.
Kriege die Fittung
sofort. So. Mhm. Wenn ich aber über Jahrzehnte mich ungesund ernähre, und das sehen wir jetzt. Wir haben eine Bevölkerung, wo in Europa über 50% der erwachsenen Bevölkerung übergewichtig ist. Weil diese direkte Folge aus dem Burger und dem Muffin nicht direkt spürbar ist. Oder die Folge ist nicht direkt spürbar, sondern es ist ein langwieriger Prozess.
Muss die Politik also dann dazu beitragen, dass Folgen spürbarer gemacht werden und früher gespürt werden. Das hieße ja, dass man im Grunde genommen Zumutungen, die möglicherweise in der Zukunft erst da sind, vielleicht jetzt schon den Menschen wäre das eigentlich eine kluge Politik, wenn man das
und
täte?
Und Nähe zu schaffen. Und ein Thema, was ich dafür anbiete, ich habe es mit der Ernährung gerade schon so ein bisschen reingebracht, ist das Thema Gesundheit. Total lange vernachlässigt bei der ganzen Klimakommunikation. Ich sage das so in Anführungsstrichen, weil Klima eigentlich natürlich eine Dimension von jedem Thema ist und nicht ein Thema für sich ist, weil es überall mit reinspielt. Egal, ob wir über Mobilität, über Wohnen, über Arbeiten, über Leben sprechen. Es geht ja immer um unsere Lebensgrundlage, die irgendwie dafür da sein muss. Und da das Thema Gesundheit, ich guck mal schnell zur Uhr, damit ich die Gesundheit noch auswählen darf, Gesundheit mit reinzubringen, weil das natürlich bei jedem dran ist. Deshalb auch das Beispiel, wie gesagt, mit der Ernährung. Ja, also zu sagen, was bedeutet denn Hitze zum Beispiel für Schwangere? Was bedeutet Hitze für Ältere, für jüngere Menschen und so weiter? Was bedeutet veränderte Ernten für meine eigene Ernährung? Und da nicht hinzugehen und nochmal jahrzehntelang Eisbären auf einer dahinstellen schmelzenden Eisscholle abzubilden, ein Ding, was ganz lange in der Klimakommunikation falsch lief, es war viel zu, in Anführungsstrichen, weit weg, nicht meine Spezies, nicht meine Region und zeitlich überhaupt nicht greifbar, hinzukommen, die Nähe auf diesen drei Ebenen zu schaffen, also sowohl zeitlich als auch räumlich als auch sozial.
Das Erlebbare, das Fühlbare muss irgendwo da sein, ins Zentrum von politischen Debatten kommen.
Weil unser Hirn, um nochmal zu dem Schlagwort zu kommen, wägt ja mal ab, wer schreit gerade am lautesten, was ist gerade am dringendsten. Unser Hirn ist von Natur aus erstmal faul, was gut ist, weil es versucht ja Energie zu sparen und guckt dann, was ist gerade am wichtigsten. Und dann fällt natürlich das Langfristige hinten runter. Den Satz darf man noch zu Ende machen. Ne?
Absolut. Gern auch einen zweiten. Aber wir werden zu dem Thema gehören und wie wir mit dem Hören als politische Akteure eigentlich umzugehen haben, sicherlich noch zurückkommen. Denn Sie haben spannende weitere Stichworte mitgebracht. Ich ziehe einfach mal das nächste. Und das passt eigentlich ganz gut. Und zwar ist das der Begriff emotionale Reife. Da muss ich erst mal kurz drüber nachdenken, weil das sind ja so unterschiedliche Aspekte, die da assoziiert werden. Erstmal emotionale Reife. Okay, es kann jetzt um eine bestimmte Gruppe.
Stopp, wir müssen überstarten.
Richtig, sehr gut. Es kann um eine bestimmte.
Das war der Test, ob ich.
Genau, mitdenken ist sowieso gut. Eine bestimmte Gruppe, eine Altersgruppe oder ein Milieu sein, über deren Reife wir jetzt reden. Oder die der Gesellschaft als Ganzes von einzelnen Individuen. Oder die emotionale Reife von PolitikerInnen.
Also tatsächlich, alle diese Ebenen spielen eine Rolle. Und ich fange vielleicht mal bei der globalsten an. Also sprich, jedem Individuum in der Gesellschaft, würde ich sagen, bräuchten wir mehr emotionale Reife. Und natürlich gibt es wie bei allen Eigenschaften und Fähigkeiten von Menschen da eine Spannbreite. Und bisher gibt es auch noch nicht, also falls das jetzt jemand vermutet hier, von den Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen, noch keinen Test für emotionale Reife. Also es gibt so emotionale Intelligenztests und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, was ich meine mit emotionaler Reife, die ich auch in dem aktuellen Buch beschreibe und wo ich zu einlade, mehr darüber nachzudenken und es vor allem gesellschaftlich mehr zu etablieren. Ganz, ganz kurz und in grob zusammengefasst, was meine ich damit? Es meint die Fähigkeit bei sich selbst, also deshalb die individuelle Ebene, die Sie auch angesprochen haben, zu erkennen und zu spüren, erleben, begreifen, was ich eigentlich gerade spüre. Ja, und das kann sowas vermeintlich Einfaches sein, wie die emotionale Basis, in der ich mich gerade so befinde, dieses Wabern, was wir häufig haben, dass wir gar nicht so richtig genau sagen können, was ist das denn jetzt, ein bisschen genauer zu benennen. Vielleicht angefangen bei so einem Thema wie, okay, ich bin gerade freudig oder ich bin ängstlich oder ich bin wütend. Ja, und einfach mal zu gucken, ah, okay.
Gefühle benennen.
Richtig,
können.
Benennen. Also im Durchschnitt, kleiner Funfact, an der Stelle in den USA, es gibt keine deutschen Zahlen, soweit ich weiß, hat man Menschen gefragt, was sie denken, wie viele Emotionen sie bei sich selbst benennen können, ad hoc. Das Durchschnittsergebnis war 3. Im Originalton waren das dann happy, sad und pissed off. Also sagt jetzt was aus, ne? Man kann drüber schmunzeln, aber es zeigt eben auch so ein bisschen diese, Fachwort ist dann Granularität, also diese Feinkörnigkeit von, wie genau kann ich denn eigentlich meinen emotionalen Zustand gerade beschreiben, die ist nicht besonders ausgeprägt, um das mal so ganz sachlich zu formulieren.
Wenn auch wahrscheinlich schon ein bisschen mehr als vor 100 Jahren vielleicht.
Absolut.
Ja. Aber ausbaufähig, erlernen wir.
Ja. Und da dann hinzugehen, und Sie haben gefragt, naja, wie sieht's ganz gezielt vielleicht auch mit Politikern aus, und das ist, und PolitikerInnen, das ist das, ich habe jetzt bewusst erst gerade nicht gegendert, ich sage gleich was dazu, weil wir im Schnitt
mehr Männer
in der Politik
Bundestag
haben.
Wieder nochmal deutlich mehr Männer als
plus,
Frauen.
Plus, richtig, das ist ein Riesenshift gerade. Plus, wir aus tatsächlich empirischen Daten wissen, dass jetzt unabhängig vom Beruf männliche Menschen im Mittel weniger gut darin sind, ihre eigenen Emotionen zu benennen und sie bei anderen zu erkennen als weibliche Menschen. So, das heißt, wenn wir über das Thema emotionale Reife sprechen, müssen wir automatisch auch über Geschlechter und die Aufteilung zum Beispiel in politischen Organisationen, Gremien und so weiter sprechen.
Was heißt das jetzt für die Politik selber? Zum Beispiel auch das politische Programm einer Partei, zum Beispiel auch die Grünen. Haben die das Thema schon begriffen oder hat Politik das schon verstanden? Und was macht die Politik bisher gut, vielleicht auch grüne Politik, und was eben noch nicht?
Das ist jetzt in 2 Minuten, ne?
Das ist schwierig, ich weiß. Vor allen Dingen, weil ich dazwischen gehen werde.
Das kommt noch dazu. Also, was ist auf jeden Fall verstanden? Dass Emotionen wichtig sind. Ja, weil wir brauchen ja nur die Medien zu öffnen, anzuschauen, aufzuschlagen. Das kann man ja heutzutage alles nicht mehr sagen. Aber ne, uns sozusagen medialen Inhalten irgendwie widmen, die irgendwie aus dem Politikbetrieb berichten. Oder wir Bilder, Töne und was auch immer sehen, hören. wahrnehmen, da geht es eigentlich immer um Emotionen. Und je nachdem, ob wir jetzt gerade noch mitten im Wahlkampf sind, ne, da könnten wir natürlich nochmal ganz, ganz andere Analysen anstellen oder wurden andere Auswertungen natürlich auch gemacht. Oder aber auch im normalen, täglichen, ich sag mal, politischen Alltag. Und je nachdem, in welchem Kontext und Setting und welchem Land, ne, in manchen Ländern ist es eher weniger, in manchen mehr, wissen wir oder sehen wir, spüren wir, wow, das ist aber hoch emotional. Und gleichzeitig kommt dann häufig die Forderung, naja, wir müssen nicht so emotional über diese Themen reden, wir müssen doch bitte sachlich drüber reden. Und dann sage ich, stopp, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, wir können nicht emotionslos über irgendetwas reden, weil alles, was wir tun, jede Entscheidung, die wir treffen, machen wir immer, Stichwort erleben, fühlen, auf Basis von Gefühlen und Emotionen. Oder in komplexerer Form, auf Basis von Überzeugungen, Werten, Grundgesetz, solche Dinge. Das sind Gefühle quasi ein paar Ebenen höher gedacht. Das heißt, das anzuerkennen ist ganz wichtig. Was aber nicht der Fall sein sollte, ist, emotional aufgeladene Debatten zu haben. Weil was passiert dann in unserem Gehirn, um nochmal kurz, wenn ich darf, den Rückbezug zum ersten Stichwort zu machen, dann sind wir nicht mehr in der Lage, uns auszutauschen.
Dann also ist nur noch Fight or Flight,
richtig,
sozusagen.
In den politischen
Überlebensmodus.
Genau, richtig. Mhm. Dann sind wir nicht mehr in der Lage, einen politischen Diskurs über Parteigrenzen hinweg, über Interessensgruppen oder Vertreterinnen hinweg zu führen, weil wir genau in dem Modus sind, den Sie gerade ansprechen, entweder kämpfen oder flüchten.
Dann wird simplifiziert, dann werden genau die Dinge richtig sozusagen aufs Mindeste reduziert.
Genau,
sozusagen. Genau, das ist ja letztendlich gerade sehr häufig der
Fall.
Wir
beobachten.
Viel bleiben. Angst da draußen, Abstiegsängste. Wir werden sicher über das ein oder andere Gefühl gleich auch noch reden. Was raten Sie denn der Politik jetzt an der Stelle, wenn es um emotionale Reife geht? Also wie kann das eigentlich befördert werden im politischen Diskurs?
Ich rate nicht der Politik, sondern ich rate uns als Gesellschaft, weil Politik hat ja eigentlich die Aufgabe, wenn ich das richtig verstanden habe, unser Zusammenleben zu gestalten. Das heißt, wem sollten wir diese Aufgabe überlassen? Doch eigentlich Menschen, die eine hohe emotionale Reife haben. Also sprich, meine Einladung, die ich dazu ausspreche und im Buch beschrieben habe, ist, wir brauchen eine emotionale Reifeprüfung. Vor allem, also wenn wir sozusagen nach Wichtigkeit gehen, welche Berufe sollten wir als erstes einführen? In der Politik. Also Menschen, die Politik machen. Weil wenn die das nicht verstanden haben, dann ist ja diese Fallhöhe und der Impact, die Wirkung, die deren Entscheidungen aufgrund von emotionaler Unreife haben, noch größer als in vielen anderen Berufen.
Ah ja, das richtet sich natürlich erstmal an die Parteien, denn die stellen die KandidatInnen auf, aber vielleicht
und natürlich
auch
an uns als
an
Wähler
die Wählerinnen.
Und Wählerinnen.
Genau. Gut, dann nehmen wir uns das nächste Stichwort vor. Ich schau mal, was wir da finden. Oh, jetzt geht's in die Vollen, da kommen wir in die Politik. Der Klimaschutz. Das große Thema, das lange Zeit im Grunde genommen ja in der Politik viel dominiert hat und auch im Alltag, in der Wahrnehmung der Leute. Die Klimabewegung, viele junge Menschen aus allen Familien waren auf den Straßen und plötzlich in den letzten ein, zwei Jahren gibt's also fast die Abwesenheit von diesem Thema und ein Wiederweg von dem Thema. Und wir hatten eben schon drüber gesprochen, die Frage langfristiger Konsequenzen ist bei dem Thema Klimaschutz natürlich ein großes Thema. Wie kann man dieses Thema eigentlich überhaupt noch so angehen, dass das für die Leute noch interessant ist und wirklich sie sich damit auch vielleicht positiv für sich beschäftigen können?
Ich habe den Begriff vor allem gewählt, weil ich über dieses Unwort, also wir haben schon über eine Transformation nachgedacht, wir können eigentlich so ein Unwort-Bingo machen.
Ist auch ein Unwort.
Genau.
Robert Habeck sagte, wir machen nicht Klimaschutz, wir machen Menschenschutz.
Richtig, richtig. Aha. Weil, was kreiert das Wort Klimaschutz? Genau diese Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben. Ja? Also bin ich für oder gegen Klimaschutz? Die Frage ist absurd, weil dann kann ich auch fragen, bin ich für oder gegen Überleben?
Ja.
Und also klar kann man dann sagen, ich bin dagegen. Das ist dann so ein gewisses suizidales Denken, was ne, dann aber auf jeden Fall irgendwo pathologisch oder zynisch ist. Mhm. Ne, oder irgendwo dazwischen.
Oder man leugnet halt.
Oder man leugnet halt, genau. Aber deshalb macht dieser Begriff Klimaschutz eigentlich keinen Sinn, sondern es geht um Menschenschutz. Oder wenn wir es noch konkreter, Stichwort Gesundheit, auf mich beziehen, dann ist es Selbstschutz. Denn das Lieblingsbeispiel, was ich da immer gerne bringe, ist, wenn ich Menschen sagen, ja, wir müssen Klima versus Wirtschaft. Das ist immer mein Lieblingsding. Ne? So, dann sitzen da Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen und Umweltvertreter und Vertreterinnen. Und dann wird irgendwie heiß diskutiert, welche Interessen denn wichtiger sind.
Entweder wir retten die Erde oder die Wirtschaft.
Ja, und ich sitze da so und denke mir, wie irre ist das bitte eigentlich? Ja, also wo, auf welchem Planeten sollen wir denn wirtschaften, wenn wir darauf nicht leben können? Niklas Höhne, ein Kollege, den Sie wahrscheinlich auch kennen, Und ein Bekannter von mir, der hat das einmal sehr schön zusammengefasst in einem Interview und gesagt hat, naja, wenn wir diese Diskussion mit dem, wir können uns das nicht leisten, noch weiterführen, dann können wir uns gar nichts mehr leisten, weil dann keine Wirtschaft mehr möglich ist. Und also dahin zu gehen und zu sagen, wir brauchen keinen Klimaschutz, und jetzt komme ich zu meinem Lieblingsbeispiel, sondern wir brauchen Menschenschutz, wenn Menschen, Zungenbrecher hier jetzt mit Schutz, Menschen, das nicht begreifen, dann sage ich, Moment mal, dann halten Sie doch einfach mal ganz kurz die Luft an. Das ist immer ganz gut, weil dann sind die erstmal still. Und dann sage ich, okay, wie lange geht das? Der Weltrekord, und da müssen wir ja wieder reden, ne, aber der Weltrekord liegt bei 24 Minuten und 37 Sekunden. Das ist ziemlich krass. Ne? Also erstmal Chapeau für diesen Menschen, das ist ein Apnoe-Taucher, der es geschafft hat. Aber es ist insgesamt auch nicht ein besonders langes Leben. Das ist weniger als eine halbe Stunde. Wir alle brauchen Luft zum Atmen, darauf will ich ja hinaus. Ja, also Klimaschutz als politischen, und ich sage es jetzt ganz bewusst, Kampfbegriff, so zu nutzen, wie wir ihn immer noch nutzen, egal ob politisch, medial und oder sind ja alle miteinander verwoben und wirtschaftlich, das ist total selbstzerstörerisch. Und da, Sie haben am Anfang nach Kommunikation gefragt, dahin zu gehen und zu sagen, was sind denn eigentlich sinnvollere Begriffe, beziehungsweise ganz wegzukommen von Klima als Thema, was ich eben schon mal in so einem ganz kurzen Halbsatz gesagt habe, und zu begreifen, dass Klima und Umwelt in jedes Thema mit reinspielen. Wir können nur irgendwo wohnen, wo Lebensgrundlagen dafür da sind, dass wir atmen, uns ernähren können und so weiter. Ja. Wir können nur Mobilität betreiben, wenn dafür Ressourcen vorhanden sind, uns von A nach B zu bringen oder uns selber bringen zu können. Ne? Also zu Fuß, auf dem Fahrrad oder wie auch immer.
Trotzdem nehmen die Leute das ja immer so als, also ich sage immer die Leute, ja, viele Menschen sagen, das ist für uns eine Last. Ja, es ist irgendwie was Negatives. Klimaschutz ist eine fast schon Zumutung heutzutage für viele, ja, weil sie auch das Gefühl haben, sie werden da ein bisschen entmündigt eben von dieser Entwicklung, die jetzt, an der sie sich jetzt anpassen sollen. Wie schaffen wir es denn in einer Form von Kommunikation, die also irgendwie mit dem Hören und der Erfahrung der Menschen korrespondiert, das anders zu assoziieren, so wie sie es jetzt versuchen, vielleicht gar nicht mehr nur als Weltuntergangsszenario, sondern irgendwo als Chance, als etwas Positives. Geht das?
Ja, also es ist alternativlos, weil wir sind ja gerade auf dem besten Wege. Wie gesagt, wir haben 6 von 9 planetaren Grenzen überschritten. Wir haben erneut Rekordwerte von den CO2-Emissionen und so weiter. Wir könnten jetzt die lange Kiste an, was wir gerade an selbstzerstörerischem Verhalten machen hier, aber da reicht die Zeit nicht aus. Mhm. Also Punkt, es ist alternativlos. Das heißt, die übergeordnete Frage ist eher Change by Design or Disaster. Also dieses schöne englische geflügelte Wort, ne, kriegen wir die Veränderung by Design, also gemeinsam gestaltet. Sie haben gesagt, Menschen können unheimlich clever sein, so beim ersten Begriff kapieren. Absolut, bin ich total dabei. Ja, deshalb haben wir großartige Dinge geschafft, wie Impfstoff entwickeln, auf Mond fliegen, Smartphones bauen, diese Technik, dass wir diesen Podcast hier machen können. All das sind ja clevere Dinge. Und jetzt hinzugehen und sagen, okay, was für Kommunikationsform brauchen wir, wie zum Beispiel mit dem Beispiel der Gesundheit. Ne, wegzukommen vom Eisbären hin zu, was bedeutet das für mich hier und jetzt? Und wegzukommen von diesem, was Sie ja richtig sagen, von diesem Zumutungsding zu, hey, das geht um unser aller Wohlbefinden. Auch wegzukommen vielleicht von Wohlstand hin zu Wohlbefinden. Da sind wir beim Erleben. Ja, was bedeutet es eigentlich, sich gut zu fühlen und der emotionalen Reife? Ich bringe jetzt alle zusammen. Und dann unser Gehirn auch dahingehend, sage ich mal, spüren und damit uns spüren zu lassen, dass wir gar nicht mehr über Klimaschutz reden, sondern einfach um ein gutes Leben.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass es darum geht, das selber überhaupt erstmal zu spüren. Also sowohl das Negative, da ist irgendwas, warum ich mich anpassen sollte gemeinsam mit den anderen, oder auch das Positive, ich kann da was gewinnen, da ist eine Perspektive, die wir gemeinsam schaffen können, auch ökonomisch vielleicht. Und viele Menschen sagen dann aber, naja, also bevor sich hier irgendwie sozusagen die CO2-trächtigen Großkonzerne oder Reichen oder China jetzt nicht sozusagen bewegt, brauche ich doch gar nichts zu machen, kann ich doch gar nichts machen oder das wäre vielleicht auch als ungerecht empfunden sozusagen.
Das ist Teil des Bullshit. Darf ich den
Punkt noch gerne, kurz? Wir sind an einem wichtigen Punkt.
Genau, das Bullshit-Bingo. Das Bullshit-Bingo der Klimaverdrängung bzw. Nicht-Adressierung der Zerstörung der eigenen Lebensgründe. Und genau das ist eins dieser Beispielargumente, dann zu sagen, ja, aber die anderen machen noch viel mehr. Und natürlich können wir das jetzt noch weiterführen und irgendwie x Talkshows machen und politische Debatten führen, die genau dieses Bullshit-Bingo weiterspielen. Aber nochmal, wir wissen, das haben Sie eben ja auch gesagt mit den klimawissenschaftlichen Erkenntnissen, seit Jahrzehnten, dass wir damit die Wahrscheinlichkeit, dass es uns noch schlechter, und uns meine ich jetzt die komplette Menschheit, immer weiter noch schlechter gehen wird, als es ohnehin schon der Fall ist, weil wir unsere eigenen Lebensgrundlagen weiter zerstören, ist sehr groß. Und dann sind wir bei politischer Verantwortung und emotionaler Reife.
Und da machen wir weiter und schauen mal, was für ein Stichwort uns da begleitet. Da haben wir ein Thema und das ist, glaube ich, jetzt wirklich das zentrale Anschlussthema, nämlich Angst. Haben wir eben schon einmal kurz angesprochen. Aktuell spielt Angst in der Politik eine ganz große Rolle. Angst in der Gesellschaft. Es sind Abstiegsängste. Es ist Angst vor dem Krieg. Angst vor eben auch dem Klimawandel ist durchaus ja ein Thema. Oder auch Angst vor Veränderungen. Also die Identität. Es wird sowieso, verändert sich alles. Und es gibt Migration und Flucht. Und da sind Sicherheitsfragen, die aufkommen. Dieses Thema Angst scheint so präsent zu sein, dass die Menschen in diesen Modus, eben diesen Überlebensmodus, ganz stark reinkommen und sagen, ich will eigentlich gar nicht mehr groß darüber reden und diskutieren, was wir jetzt am besten tun sollten, sondern ich will einfach nur irgendeine starke Hand, am besten eine, die man gewohnt ist, nämlich die eines starken Mannes sozusagen, eines im Zweifel auch Autokraten, der das einfach mal regelt, ja. Donald Trump etc. Ja. Wie kommen wir aus der Nummer eigentlich wieder raus?
Da sind wir beim frustrierenden Teil des Gehirns. Genau das. Und Sie haben das gerade bewundert. Genau diese Dynamik, die wir historisch, wir brauchen ja nur ein Geschichtsbuch aufschlagen, immer und immer wieder beobachten konnten bereits. Ja, diese Dynamik, die sich dann entfaltet. Wenn wir in Angst sind, wenn Menschen und große Menschenmassen vor allem dann, ne, oder Gruppen, ich spreche ja mal gerne von Gruppen aus der psychologischen Komponente, aber ne, Parteien, Länder, egal was, Religionen, sagen, okay, wir haben Angst, in Klammern, um unser Dasein. Das muss nicht immer das direkte Überleben, sondern zum Beispiel auch, ne, siehe Nahostkonflikt, Lebensgrundlage im Sinne von Land überhaupt, auf dem ich mich aufhalten darf und so weiter und so fort. Oder eine Religion, die ausgelebt werden darf oder ein Geschlecht, was wählen oder sein darf, ja, Männer, Frau. Dann passiert etwas im Gehirn, was noch mal mehr uns, da haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, in diesen direkten Überlebensmodus bringt und was dann den Drang und Komplexität als Thema hatten wir ja eben auch schon, nach einfachen Antworten noch weiter erhöht. Aus überlebenstechnischer, also wenn ich jetzt sozusagen als der Biologin-Teil in mir, der Neurobiologin-Teil in mir, der spricht, ist das total logisch. Warum? Naja, weil wenn ich keine Ressourcen dafür habe, mein Leben zu sichern, dann versuche ich irgendjemanden oder irgendetwas zu finden, der oder die mir dabei hilft. Und das ist dann in den meisten Fällen leider nicht die Antwort, die eigentlich wirklich dabei hilft, sondern das sind eben machtgetriebene Autokraten, Diktatoren und so weiter, die sagen, ja, ich regel das. Und das ist das, was ich meine mit diesem, das ist das Frustrierende. Wenn ich dann als Neurowissenschaftlerin mit dieser Brille quasi in die Geschichtsbücher gucke und sage, Moment, das haben wir doch schon alles gehabt. Ja, und zwar nicht einmal, nicht zweimal und nicht dreimal. Wie kann das sein, dass wir immer, immer wieder da reingehen? Dann haben wir Zivilisationsgeschichte irgendwie noch nicht richtig verstanden. Weil genau das ist doch, wenn ich das so in meinen Worten hier sagen darf, Zivilisation und Fortschritt, dass wir es geschafft haben, Formate zu schaffen, wie zum Beispiel hier zusammenzukommen, zu diskutieren. Und wir müssen auf jeden Fall nicht einer Meinung die ganze Zeit sein, aber darüber zu diskutieren, was wir denken, was jetzt der beste Weg ist, um unser Überleben irgendwie gut zu gestalten.
Gleichzeitig haben Sie gesagt, eigentlich ist es total wichtig für die Menschen, dass sie auch spüren, Konsequenzen spüren. Und das tut man ja, wenn man an den Punkt kommt, an dem dass die Dinge dann doch Angst machen. Nur um mal ein Beispiel zu sagen, als die Grünen in Westdeutschland sich gegründet haben, haben die relativ flächendeckend den Leuten erzählt, pass mal auf, wenn wir so weitermachen, die Bäume sterben alle ab, es wird alles ziemlich schlimm, möglicherweise mit der Aufrüstung auch der Atomkrieg. Ja, also da war viel Angst auch im Weg. Heute, die Grünen heute, vielleicht auch mit den Erfahrungen zum Beispiel von Bündnis 90, so, die zeigen, man kann nach vorne gucken, es gibt Entwicklungsmöglichkeiten, Wege, in die man kommt. Und da wird es aber natürlich sehr viel komplexer und auch abstrakter. Ist das, das sind ja zwei Pole, die sich gegenseitig irgendwo beeinflussen. Nicht das eine ist die richtige Strategie oder das andere, sondern irgendwo ein Zusammenspiel, oder?
Genau, richtig. Und es ist wunderbar, dass Sie sagen, manchmal muss man diese Angst auch erst spüren, weil da sind wir wieder bei dem Begreifen und dem Erleben. Und ich sage immer, es gibt keine negativen Emotionen. Also Angst auch würde ich nicht als negative Emotion labeln. Im Gegenteil. Ne, wie gesagt, sie hilft unser Überleben ja zu sichern. Wenn ich die Relevanz und damit häufig gespürt über Angst nicht begreife, dann werde ich auch nichts ändern. Weil ich sage, wozu? Ja. Aber dann, das, was negativ oder positiv sein kann, ist nicht die Emotion oder das Gefühl per se, sondern der Umgang damit. Und genau dann sind wir bei der politischen Frage und dem zweiten Teil Ihrer Frage, wo wir dann uns fragen können, okay, die Angst ist da und die ist auch richtig. Also wenn Leute mal sagen, ja, Klimaangst ist Quatsch. Nein, das ist eine Angst, die viel mehr Menschen viel mehr spüren sollten.
Kann man gut nachvollziehen.
Richtig, weil sie so real und echt ist. Also die ist nicht dahergeredet oder eingebildet oder ne, man guckt unter das Bett und denkt irgendwie, da sitzt jemand, aber da sitzt keiner, sondern das ist eine real berechtigte Angst, weil diese Wahrscheinlichkeiten, dass es noch sehr viel unangenehmer wird, massiv steigen mit unserem Verhalten, was wir aktuell, also wir, die Menschheit. Ja. Und dann aber zu sagen, wie gehen wir jetzt mit dieser Angst um? Wir haben noch eine knappe Minute, sehr gut. Wie gehen wir mit dieser Angst um und wie gestalten wir politische und damit gesellschaftliche Räume, damit Menschen, und jetzt kommt der ganz wichtige Schritt aus psychologischer Sicht, rauskommen aus dieser Hilflosigkeit. Oh mein Gott, was soll ich jetzt tun? Wo ist der starke Führer, den ich irgendwie hier jetzt wählen kann?
Also Ängste erstmal anerkennen. Richtig. Auch wenn es um soziale Abstiegsängste geht oder Absolut. Andere Fragen. Selbst wenn es möglicherweise nur gefühlte, in Anführungszeichen, gefühlte
Ängste. Ist immer gefühlt.
Genau, es ist ja tatsächlich ein reales Gefühl. Ich kann mit Gefühlen ja schlecht verhandeln.
Richtig, ich kann ob sagen, sie da haben sind Sie überhaupt keine Angst. Das ja, ist okay. wirklich nicht so. Ne? Genau. Also kann ich also, machen, hilft aber nicht.
Politik, PolitikerInnen müssen Ängste und andere Gefühle erstmal annehmen. Genau. Das höre ich jetzt daraus. Genau. Ja? Und dann trotzdem in den Diskurs darüber reingehen, genau. wie man damit umgehen
genau.
kann.
Genau, und dann sind wir bei der emotionalen Reife. Wenn das anerkannt wird, dann zu sagen, okay, wie kommen wir jetzt von dieser Hilflosigkeit, die ja viele Menschen dieser Tage spüren, Sie haben das eben gesagt, ne? die multiplen Krisen, Polikrise, was auch immer, Dauerkrise, dann zu sagen, wie kommen wir jetzt in die Selbstwirksamkeit? Also sprich Menschen, uns als Spezies, unser Erfolgsrezept zu nutzen, nämlich kooperieren zu können, mit diesen Ängsten Realprojekte dann zu gestalten, die die Situation, vor der wir Angst haben, nicht eintreten lassen werden.
Das lassen wir erstmal so stehen, vielen Dank. Dann schauen wir mal auf das nächste Stichwort. Und da sind wir bei unserem Eingangswort, nämlich dem Thema Transformation. Das ist ja letztendlich jetzt nochmal zu Klimaschutz und zu Angst vielleicht auch die richtige Folgefrage. Was ist denn nun, danke, genau so schwierig daran? Diese Transformation, also wir setzen uns jetzt zusammen, wir gucken, was ist jetzt die Möglichkeit, unsere berechtigten Gefühle, Ängste wahrzunehmen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Was macht es so schwer daran, dass wir das hinbekommen, diese Transformation dann auch jetzt wirklich anzugehen? Es ist sehr abstrakt, das haben wir schon besprochen. Es sind Begriffe, die einen nicht so wirklich abholen. Also wie kommen wir denn dahin, dass es konkret wird, dass ich mitgenommen werde, auch von der Politik?
Also erstmal können wir Transformation kleiner, einfacher machen, Veränderung. Wir können auch einfach über Veränderungen reden.
Ja.
So, und jetzt können wir hingehen und sagen, okay, warum ist Veränderung so schwierig? Kommen wir noch
weil wir immer Angst davor haben.
Weil wir immer Angst davor haben. Aber warum?
Ja. Ja, warum?
Und dann kommt das Gehirn zum Tragen. Naja, ich habe ja eben schon gesagt, das Gehirn ist faul, weil es versucht, Energie zu sparen. Also ne, ich sag mal liebevoll, wir haben alle noch so ein Steinzeithirn. Was war in der Steinzeit vor allem? Knapp. Nahrung. 20% unseres Energieverbrauchs geht auf unser Gehirn. So Pi mal Daumen. Das ist niemals 20% unseres Gewichts. Also ein Gehirn wiegt so 1,5 Kilo im Schnitt. Ja. Das heißt, dieses Gehirn ist sehr gut beraten, Energiesparmodi zu haben, die sehr gut ausgeprägt oder ausgebildet sind, um eben dann in Zeiten, wo keine Nahrung kommt, trotzdem noch einigermaßen gut funktionieren zu können. Deshalb diese inhärente Faulheit, wenn ich es mal so ganz nett sagen darf. So, das heißt, Veränderung bedeutet ja immer erstmal, ich muss investieren. Also wirtschaftlich formuliert,
also ich stelle die Frage, muss ich das jetzt wirklich machen?
Genau
kann richtig. Ich nicht stattdessen Energie sparen?
Genau richtig. Ist es wirklich notwendig? Muss ich investieren und den Schritt vor die Tür machen? Meine Joggingschuhe anziehen, mein Leben überdenken, die Politik anders machen, Transformation gestalten. So, und dann erst, und das ist ja jetzt eine politische Frage, wie sind die Stellschrauben gestellt? Also Kosten-Nutzen-Analyse. Was kostet denn wie viel für mich? Wie langfristig berechnen wir diese Kosten? Und ich gebe ein schönes Beispiel da, was wir aus der Politik wahrscheinlich oder auch aus der Wirtschaft alle kennen, die sogenannten Externalitäten. Als ich diesen Begriff das erste Mal gehört habe, während meines Studiums der Neurowissenschaften, habe ich ja gedacht, also als ich ein bisschen so über den Tellerrand geguckt habe, habe ich gedacht, was zur Hölle ist das denn bitte für ein Quatsch? Ja, also wie können wir denn ein Wirtschaftssystem aufstellen und eine Kosten-Nutzen-Analyse ausstellen? Also Gehirn, ich würde sagen, hier, ihr spinnt doch, ja. Natürlich muss ich alles mit reinberechnen. Und genau das
dass man jetzt die Umweltkosten nicht richtig. Einbezieht oder ja. Sicherheitskosten richtig. Oder wie auch immer.
Ja, das fliegt uns jetzt gerade um die Ohren, weil wir das irgendwie outsourcen oder, ne, Stichwort sehe ich nicht, ist nicht da. Also das, was Herr Trump jetzt gerade in den USA macht, indem er die ganzen Monitoring-Geräte abstellt und sagt, naja, das ist, also es ist ja so ein bisschen wie, okay, der Wecker klingelt, ne? Ist es wirklich notwendig? Und das Geräusch gefällt mir nicht, also schmeiß den Wecker aus dem Fenster. So, und genau so ist es mit externen Kosten auch. Also hinzugehen und zu sagen, okay, wie schaffen wir uns eine Struktur? Ich sage immer gerne Nachhaltigkeit, um nur zu dem Transformationsbegriff nochmal meine andere Titel hier von der Professur reinzubringen, muss eigentlich die Party in der Stadt sein, die ausverkauft ist, wo alle hinwollen, weil es so gut ist. Und im Moment ist es die, wie Sie richtig sagen, die, okay, das kostet, das ist anstrengend, das nervt und überhaupt, geh mir weg damit.
Ah, okay. Aber das heißt also, um nochmal wieder zu dem Thema Transformation, Veränderung zu kommen. Sie sagen jetzt, also eigentlich ist es total interessant für die Menschen oder sollte es total interessant sein, sich mit diesen Veränderungsmöglichkeiten genau. jetzt zu befassen.
Genau.
Trotzdem ist es ja so, dass also so ein paar Leute das verstehen, aber ganz viele andere, die haben super schlechte Erfahrungen eben auch gemacht über die Jahrzehnte, möglicherweise auch Familienbiografien. Wir gucken jetzt auf Ostdeutschland, 35 Jahre, wo Familienbiografien sind, wo man sagt im Nachhinein, oh Gott, Veränderung, das ist an vielen Stellen echt schiefgelaufen. Ja. Die haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wenn sowas im Raum steht, ist es ja nicht so einfach, sie zu dieser Party einzuladen. Ja. Gibt es da einen Trick, auf den man jetzt rausgehen kann, um das anzuheizen? Ja.
Es gibt keinen Trick, sondern es gibt da wieder die emotionale Reife und das, was wir eben bei der Angst hatten. Zuzuhören und zu fragen, warum, woher kommt diese sozusagen Überschätzung der Kosten, sich jetzt zu verändern? Und warum wählen dann Menschen gegen ihre eigenen Überleben, Interessen?
Also wir brauchen erstmal eine Gruppentherapie dazu, was eigentlich da schiefgelaufen ist.
Wir können das Therapie nennen. Ich sage auch immer gerne, eigentlich ist jedes Gespräch eine Therapie.
Ja.
Warum?
Weil wenn wir keine Zeit haben, um politische Lösungen
auf den Weg zu bringen, dann ja, genau.
ist es natürlich sehr schwer, erstmal zuzuhören und abzuwarten und Schmerzen wirken zu lassen in der Gesellschaft.
Und da sind wir bei einer anderen Frage der Strukturen. Welche Strukturen haben wir gebaut? Also 4 Jahre ist halt einfach sehr kurz, um wirklich gute Veränderungen anzustoßen, um jetzt mal eben auf Wahlzyklen und so weiter zu gucken oder Legislaturperioden. Ja, da hinzugehen und sagen, brauchen wir auch da andere Belohnungsstrukturen, Incentivierungsmuster, Kosten-Nutzen-Analyse und so weiter besser abwägen zu können, damit Menschen eben nicht Politik machen, die genau darauf ausgelegt ist. Ja, weil nochmal, Politik ist doch im Kern nichts anderes als unser Zusammenleben möglichst gut gestalten zu sollen, wollen, dürfen, müssen, können. Ja. Und da mit den Ängsten, um jetzt nochmal auf die Frage, wie gehen wir dann mit Menschen um, die sagen, ich will aber keine Veränderung, ich will das alles wie beim Alten, weil das sowieso nicht geht. Also das Leben ist ja stetige Veränderung. Wenn es eins ist, dann genau das. Ja, aber da gibt es natürlich graduelle Unterschiede, also große und kleine Veränderungen.
Ja.
Aber da dann ehrlich hinzugehen, zuzuhören und sagen, okay, wie kann ich das denn schmackhaft machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass das quasi der Kick im Gehirn ausgelöst wird, um es jetzt mal neurobiologisch zu formulieren, damit Menschen sagen, ja, da habe ich richtig Lust drauf.
Also die Frage, wo es hingeht, die Positivnarrative.
Da sind wir beim Wofür statt Wogegen, genau. Mhm.
Ja. Haben Sie irgendeine Positiverzählung, wo Sie sagen, so das sind Erzählungen ganz oder ganz konkrete Beispiele, die funktionieren bei Hörenden eigentlich und das könnte man mehr machen?
Absolut. Stichwort Freiheit und Selbstbestimmung. Ja. Also das ist jetzt ein schwieriges, großes Thema für 9 Sekunden. Ja,
absolut,
aber ich
finde es total spannend, dass Sie das da sagen.
Genau, das mit reinzubringen. Ja. Also mich selbst eben Dinge mit entscheiden zu können, bestimmen, siehe Energiewende darauf zu beziehen. Und das sehen wir dann in Anführungsstrichen konservativen Dörfern, die sagen, naja, wir machen unsere eigene Energieversorgung. Ja. Dann haben wir sowas wie Stolz mit drin, Gruppenzugehörigkeit. Ja. Wir sind unabhängig voneinander. Alle solche Dinge. Also das nochmal, dieses Geheimrezept der Menschheit ist, und das ist nicht geheim,
also auf die Bedürfnisse
ist Kooperation.
Ja, genau.
Was
es noch für Bedürfnisse gibt.
Genau,
sozusagen.
Neben der Angst.
Ja. Ja.
Genau.
Vielen Dank, sehr gut. Dann sind wir schon beim jetzt, genau, jetzt kommt der letzte Begriff und den finde ich super spannend, dass Sie den mitgebracht haben. Und das ist gut, dass wir noch ein bisschen Zeit dafür haben. Und zwar der Begriff Egoismus. Und ich steige einfach mal mit der Frage ein, weil Egoismus, das stellt sich für mich gerade so ganz klar die Frage, sind wir eigentlich egoistischer gerade als sonst oder nicht? Und hat uns irgendwie Social Media sozusagen zu so egoistischen Selbstoptimierern gemacht? Können Sie da was beobachten?
Es ist schön auch, weil ich ja gerade gesagt habe, das Erfolgsrezept der Menschheit ist Kooperation. Ne? Und jetzt haben wir als ersten Begriff den Egoismus.
Ja.
Ich habe mal einen Artikel darüber geschrieben, dass ich gesagt habe, naja, eigentlicher Egoismus würde bedeuten, dass wir uns um andere Menschen kümmern. Warum? Und das muss man jetzt einmal kurz so für sich verarbeiten. Warum? Naja, weil wir diese kooperativen Wesen sind. Wir erzählen uns aber, und das ist wieder dieses, ich nenne es ja Absurdistan, ja, dieser absurde Zustand, ähnlich mit diesem selbstzerstörerischen Kurs, oder ist eine Komponente davon, wo wir unsere eigene Lebensgrundlage, also Luft, alles das, was wir eben so hatten, mit Umweltthemen, Klima, zerstören wir auch unsere, ich sag mal, interne Lebensgrundlage, weil wir uns, Therapie haben Sie eben angesprochen, ja, weil wir uns Geschichten über, was es bedeutet, ein gutes, gesundes, glückliches Leben zu führen, erzählen, die nichts oder sehr wenig mit unserer eigenen Biologie zu tun haben. Was meine ich damit? Wir wissen aus jahrzehntelangen Forschungsergebnissen, dass die allerwichtigste Zutat, die für ein gesundes, glückliches, langes, menschliches Leben verantwortlich ist, funktionierende soziale Beziehungen sind. Ich sage jetzt bewusst dieses funktionierend, weil, kleiner Fun-Fact, am Anfang dieser Studie, die ist seit 4 Forschergenerationen, wird die an der Harvard, also ist eine der großen Kernstudien an der Harvard-Universität, John F. Kennedy war einer der ersten Probanden, der keine große Punktzahl bekommen hat, weil er kein langes Leben hatte. Aber warum sage ich funktionierend dazu? Weil sie am Anfang haben sie zum Beispiel so Kategorien gehabt wie verheiratet und nicht verheiratet. Und naja, es kommt drauf an, man kann halt glücklich oder unglücklich verheiratet sein. Deshalb das funktionierende soziale Beziehung. Und das ist die wichtigste Variable. Also wissenschaftlich ausgedrückt, sie erklärt die meiste Varianz, die meiste Unterschiedlichkeit in, ob jemand ein langes, gesundes, glückliches Leben führt. Wir erzählen uns aber, wir kommen in Absurdistan, die Geschichte, Ellenbogenmentalität, du musst dich durchsetzen, du musst egoistisch sein, du musst stark sein und überhaupt so und so.
Das ist sehr erfolgreich.
So absurd, ja, weil das ist das Gegenteil von dem, was eigentlich unsere Biologie ist. So, und deshalb, jetzt zurück zu meiner Kernthese von diesem Text, den ich da geschrieben habe, wenn wir Egoismus wirklich leben würden, dann würden wir Kooperation leben. Also ist jetzt quasi überspitzt formuliert, Mutter Teresa oder jemand wie Mutter Teresa eigentlich totale Egoistin, weil sie verstanden hatte, dass anderen zu helfen und gemeinsam mit anderen was zu machen, ihr Belohnungssystem im Hirn auf Dauer Kitsching quasi eingesetzt hat. Und das wissen wir auch alle, wenn wir es mal ehrlich ausprobieren. Es fühlt sich gut an, jemandem anderen die Tür aufzuhalten. Mhm. Es kehrt diesen kleinen Moment, wo manche sagen, ach, das war wirklich schön, ja. Und dann sagt man so, ach, fürs Herz, also ich stopp fürs Hirn, aber gut, ja. Das einfach zuzulassen. Und da sind wir wieder bei politischen Strukturen. Strukturen, Räume, Begegnungsräume, Erlebräume zu schaffen, wo Menschen genau das spüren. Und dann kommen wir auch weg von der Angst. Und dann kommen wir auch weg von der Angst vor dem Fremden. Weil wir sehen ja auch, immer wenn wir, Sie haben eben nach Positivbeispielen einmal gefragt, wenn wir Erfolgsprojekte angucken, wo Menschen über Grenzen, ne, also Ländergrenzen, Religionsgrenzen, all das, was wir eben hatten, hinweg Sachen gemacht haben, dann war das immer genau das, wo sie einfach erstmal gemerkt haben, ah, das ist ja auch ein Mensch. Und es ist erstmal gar nicht so wichtig, was der jetzt glaubt, was für ein Geschlecht der hat, welchem Land, welche Sprache oder wie auch immer, solange wir irgendeine Sprache finden, die wir beide verstehen, so. Und dann zu sagen, ah, okay, jetzt können wir auch darüber reden, was uns unterscheidet. Aber erstmal ist ein Vertrauen hergestellt worden. Und dann sind wir beim Begriff Egoismus. Das fühlt sich richtig gut an.
Aber das finde ich jetzt ein total interessantes Thema nochmal zum Ende. Weil das klingt für mich so ein bisschen so, als wäre das eigentlich schon auch eine Debatte in der Gesellschaft darüber, wie wichtig ist uns eigentlich als Gesellschaft das Ausleben und Erleben von funktionierenden Beziehungen im Vergleich zu anderen Interessen wie mit 200 über die Autobahn brettern. Ja, ich habe so Ulf Poschardt im Kopf, der das irgendwie immer wieder raushaut, so. Ja, und also, da ist es ja schon ein Diskurs, ja. Und es wird immer so dargestellt, wenn man jetzt über Egoismus redet, naja, müssen wir irgendwie mehr sozialer sein oder weniger. Aber eigentlich geht es ja um zwei unterschiedliche.
Falsche Frage. Genau.
Es geht eigentlich um zwei unterschiedliche Fragen. Wo soll es hingehen? Was wollen wir denn mehr? Was ist denn das Ziel in der Gesellschaft? Warum wird darüber eigentlich in der Politik so wenig diskutiert? Woran könnte das liegen? Und was müssten eigentlich Politikparteien, auch die Grünen vielleicht stärker in diesem Zusammenhang tun?
Da sind wir bei der emotionalen Reife. Genau da schließt sich der Kreis. Weil wunderbar, dass Sie das ansprechen. Weil eine wirkliche Frage nach, okay, wann geht es uns gut, müsste viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Nicht die Debatten über, dann ist es Freiheit, irgendwie zweimal nach Mallorca fliegen zu können oder so und so zu fahren zu können, sondern genau diese Räume zu schaffen. Ja? Und was würde ich da jetzt der Politik, um es mal ganz allgemein, empfehlen? Naja, ich würde auch da wieder den Topf nicht, also nicht diese Trennung aufmachen zwischen Politik und Nicht-Politik, sondern auch da sind wir doch alle gefragt. Wir müssen Menschen Verantwortung und damit Macht geben, diese Räume zu gestalten oder eben nicht zu gestalten, dem wir zutrauen, das zu tun. Das heißt, egal ob ich jetzt selbst in der Politik tätig bin, in einer politischen Stiftung arbeite oder einfach nur vermeintlich meine Stimme abgebe oder eben ein Leben führe in diesem Land, was ja auch durch die politischen Strukturen ganz stark bestimmt wird, mich zu fragen, wem gebe ich denn Verantwortung, wenn ich das einmal verstanden habe? Und den Politikerinnen und Politikern, die jetzt an der Macht sind und Verantwortung haben, kann ich einfach nur raten, naja, fangt an, den Kurs für emotionale Reife zu belegen, weil am Ende des Tages Macht ist was ganz, ganz Verlockendes und Faszinierendes. Aber am Ende des Tages schadet es halt allen, inklusive ihnen selbst, weil sie werden auch nicht die glücklichsten Menschen sein.
Starke Ansage. Vielen Dank, Maren Urna, für diesen Einstieg in das ganze Thema Verhältnis, Politik und ja, jetzt würde ich sagen Neurowissenschaft an dem Punkt, die Sie uns hier nahegebracht haben. Ich fand den letzten Punkt sehr interessant. Diese Frage, braucht es nicht vielleicht am Ende auch eine Organisation derer, die eben doch für einen anderen Begriff stehen, was sozusagen ein lebenswertes Ziel, eine lebenswerte Gesellschaft angeht? Dieser Diskurs, der wird sicher stattfinden, mehr stattfinden und Ihr Beitrag hat sicher eine Nachwirkung in dieser Debatte. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Dankeschön.
Und Ihnen auch, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, seien Sie dabei, wenn es wieder heißt Pick Your Battles hier in der Heinrich-Böll-Stiftung.